Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Podcast Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast. Beziehungen sind ja oft das Spiegelbild dessen, was wir als Kinder gelernt haben über Nähe, über Sicherheit und über das, was Liebe darf und was sie kostet. Stefanie Hirl begleitet seit Jahren Frauen, die genau das erleben. Beziehungen, die sich anfühlen wie ein Kampf, Bindungen zu Partnern, die ihnen das Gefühl geben, nie genug oder ständig zu viel zu sein. Und viele ihrer Klientinnen stecken in toxischen Dynamiken oder versuchen sich gerade erst daraus zu lösen. Oft mit Narzissten, manchmal einfach mit Mustern, die sich wiederholen, ohne dass die Frauen verstehen, warum. Stefanie ist selbst ausgebildete psychologische Beraterin, Paarberaterin und Expertin für systemische Aufstellungsarbeit. Und sie verbindet klassisches Coaching mit Energiearbeit und schaut dabei immer auf die Ursache und nicht auf das Symptom. Denn die Muster, die sich in Beziehungen zeigen, beginnen selten in der Beziehung selbst. Sie beginnen oft viel, viel früher. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie das, was wir in der Kindheit über Bindung gelernt haben, unsere Partnerwahl und unsere Beziehungsdynamiken bis heute prägt. Und darüber, wie man aus alten Mustern aussteigen kann, um endlich Beziehungen zu führen, die sich wirklich gut anfühlen. Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Schön, dass du heute da bist.
Danke, Nicole, für diese tolle Einführung und für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich schon total auf unser Gespräch.
Ja, wir hatten ja schon so ein schönes Vorgespräch, gell?
Ja,
absolut. Und von daher, ich freue mich auch total auf unser Gespräch, weil es halt einfach ein wichtiges Thema ist, weil Beziehungen
haben wir alle.
Haben wir alle und jeden Tag und egal mit wem.
Ja, absolut.
Genau. Sag mal, Stefanie, wie bist denn du eigentlich zu dem Thema gekommen und wie war denn deine Kindheit, dass du das machst, was du heute machst?
Also chronologisch fange ich mal an bei der Kindheit. Meine Kindheit war sehr schön, sehr behütet. Ich bin als große Schwester eines kleinen Bruders aufgewachsen, also wir sind zu zweit. Meine Eltern sind auch zusammen, also bis heute zusammen, also da gab es gar keine irgendwelche Drama Situationen in meiner persönlichen engen Herkunftsfamilie. Wenn man da so ein bisschen weiterschaut, dann gibt es schon die ein oder andere Situation, die heftiger sein kann, glaube ich, die einfach aber auch zu meinem Leben gehört, die mich jetzt aber persönlich nicht so tangiert. Also da geht es vor allem um meine Großeltern väterlicherseits. Aber so in meinem ganz engen Kreis war alles gut. So, vielleicht sogar ein bisschen zu behütet, wie meine Mama jetzt auch mittlerweile sagt. Aber im Großen und Ganzen alles gut. Und ich habe dann diese Ausbildung gemacht zu dieser psychologischen Beratung, weil ich wollte einfach einen Mehrwert geben, ja, also einen Teil mit einer besseren Welt beitragen. Und ich hatte am Anfang noch gar nicht irgendwie die Idee, okay, ich mache jetzt nur dieses Thema Beziehungen, ja. Also weil da geht es ja nicht um die Paarbeziehung, sondern eben auch um die Beziehung zu den Eltern oder auch zu einem selbst. Ich habe einfach dann gemerkt, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, dass vor allem Menschen mit Beziehungsthemen zu mir kommen. Und ich habe auch gemerkt, dass das genau die Themen sind, die mich brennen lassen. Ja, also wo ich einfach für brenne, wo ich mich begeistern kann, wo ich voll dabei bin und ja, wo es mir einfach so, so sehr am Herzen liegt, da Klarheit reinzubringen, Bewusstsein reinzubringen. Warum passieren die Dinge so, wie sie passieren? Warum ziehen wir immer wieder dieselben Menschen an? Ja, Männer, Frauen, die immer wieder dasselbe machen, was uns extrem triggert, was es uns schwer macht, dass diese Beziehung sich gut und leicht anfühlt. Und ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass nichts ohne Grund passiert und dass das diese Menschen, die da zu mir geführt wurden, auch aus einem Grund zu mir geführt wurden und dass mir das schon sagen sollte, hey, pass mal auf, das ist jetzt so deine Richtung, da bist du gut drin, mach doch das. Ja, also es hat sich so ergeben. Es war keine bewusste Entscheidung, so here we go, das ist jetzt meine spitze Positionierung, wie einem das ja manchmal so beigebracht wird in dieser Selbstständigkeitsbubble. Es war einfach so gefügt. Ja, es hat sich so ergeben.
Ist ja total spannend, weil viele meiner Gäste, die haben natürlich auch aus ihrer Kindheit, aus dem Schmerz, den sie gespürt haben, haben sie eine Berufung gemacht, um genau in dem Thema, was sie durchlebt haben, was sie für sich gemeistert haben, andere Menschen zu unterstützen. Jetzt gibt es ja, es gibt ja vier verschiedene Bindungsstile, und wenn du eine behütete Kindheit hattest, wenn du immer gut in Bindung warst, also wenn du die Sicherheit von deinen Eltern bekommen hast und das Vertrauen und explorieren konntest, also in die Welt hinausgehen konntest, dann entwickelst du ja einen sicher gebundenen Bindungsstil. Und das Spannende ist ja, dass du, also mit dem, in unserem Vorgespräch haben wir uns ja darüber schon unterhalten, aber du hast ja einen sicher gebundenen Bindungsstil größtenteils, ne? Du bist ja auch verheiratet und du hast alles, was du brauchst, hast du aus deiner Kindheit mitbekommen. Und jetzt ist ja spannend, dass so Menschen zu dir kommen, die Bindungsprobleme haben, zu wem auch immer, ja. Und kannst du das nachempfinden? Also kannst du das richtig nachempfinden, obwohl du es selber nicht erlebt hast?
Also ich habe tatsächlich heute Morgen überlegt, hatte ich denn eigentlich mal irgendwelche Beziehungen mit Männern mit anderen Bindungsstilen wie jetzt meinem, gell? Und dann ist mir tatsächlich heute Morgen aufgefallen, ich glaube, dass mein erster Partner eher so in diese ängstliche Richtung gegangen ist, weil der hat sehr, sehr viel Nähe gebraucht und wirklich, also sehr, sehr close war das. Und der zweite war genau das Gegenteil. Also der war eher so, ich mach mein Ding und bin da, ja. Schön, dass du auch da bist, aber eigentlich brauche ich dich nicht so ungefähr. Und von daher, das waren jetzt nie irgendwelche dramatischen Beziehungen, aber rückblickend zu sehen, was da eigentlich war. Ja, also und wie gesagt, da bin ich jetzt heute Morgen drauf gekommen, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch. Da ist mir das erst bewusst worden. Und von daher kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden, weil ich glaube auch, dass eine meiner größten Stärken ist, mich wirklich krass in Menschen einfühlen zu können. Gleichgültig, ob ich die Dinge, die sie erlebt haben, auch erlebt habe oder nicht. Also, das bringt wahrscheinlich einfach Energiearbeit, Systemik mit sich, ja, also systemische Aufstellungsarbeit, dass da diese Sensibilität da ist, dass dieser Kanal frei ist, mich da einzufühlen. Und ich verstehe tatsächlich auch ganz oft, warum es zum Beispiel für meine Klientinnen mit ängstlichem Bindungstyp so schwierig ist, da rauszukommen. Ja, oder warum sie jetzt wieder zurückfallen, 3 Schritte, obwohl wir eigentlich schon 4 Schritte nach vorne gegangen sind. Ja, das kann ich alles total nachvollziehen und nachempfinden und nachfühlen. Und deswegen sind sie auch so dankbar, glaube ich, in der Zusammenarbeit mit mir, dass ich dann nie die Geduld verliere oder sage, also sag mal, jetzt haben wir doch schon 5 Sitzungen gemacht, jetzt muss doch irgendwann mal Klick machen, verstehe ich nicht, also was sollen wir denn jetzt noch tun? Nee, so bin ich nicht, weil ich das wirklich nachvollziehen kann. Es tut mir dann leid, ich habe da wirklich Mitgefühl auch mit meinen Frauen und auch Männern, die ich begleite. Doch ich verstehe es und ich kann sie dann auch einfach lassen, weil ich weiß, okay, dann braucht es noch. Ja, dann braucht es noch irgendwas, was sie in sich entdecken können oder erarbeiten müssen an Fähigkeit, an Bewusstsein, damit sie diesen Schritt daraus gut gehen können.
Du hast ja jetzt gerade was Entscheidendes gesagt. Du hast den ängstlichen Bindungsstil genannt. Den nennt man ja auch unsicher, ambivalent. Das sind ja Menschen, die gerne mit anderen sozusagen verschmelzen, weil darunter eine Verlustangst liegt. Was hast denn du für Erfahrungen gemacht? Also, welche Kindheit hatten denn diese Menschen, die einen unsicher ambivalenten Bindungsstil haben, also diesen ängstlichen?
Aus meiner Erfahrung eine Kindheit, in denen sie erlebt haben, dass sie oft nicht gut genug waren. Also in Bezug auf ihre Eltern. Ja, dass egal, was sie gemacht haben, es war nie gut genug, weil der Papa oder die Mama gleichgültig, da gibt es auch kein Schema F, nie zufrieden war, nie, also immer kritisiert hat, ja, wieso war das jetzt keine 2 in Mathe, warum jetzt die 3, wenn man mit einer 4 gestartet ist, ja, also die haben selten Wertschätzung, Liebe erlebt, die haben eigentlich größtenteils erlebt, das, was ich tue, reicht nicht aus. Und wenn du nicht so funktionierst, wie ich das erwarte, dann entziehe ich dir meine Liebe, ja, dann entziehe ich dir meine Aufmerksamkeit, dann läufst du halt so mit und ich bestrafe dich sozusagen mit Liebesentzug, ja, mit Distanz. So. Und dann ist ja klar, dass sich daraus entwickelt, okay, ich muss immer ganz viel tun, damit ich gesehen, geliebt werde, damit, also dass ich auch mit diesem Partner verschmelze, dass ich da ja nah dran bin, so nah wie möglich, oder dann eben verschmelze, damit ich ja nicht verlassen werde. Ja, dass ich da immer diese Sicherheit habe. Ja.
Ist total spannend, weil du hast mir ja auch erzählt, dass du systemische Aufstellungsarbeit machst. Da war
Ja.
ich ja sofort Feuer und Flamme, weil das mache
Ja.
ich ja auch. Und sag mal, welche Ursachen hat das denn gerade in Bezug auf Paarbeziehungen transgenerational? Also nicht nur das, was wir in der Kindheit mitbekommen haben. Es kann ja auch sein, dass jetzt wie bei dir, dass meine Kindheit total in Ordnung war und dass ich aber trotzdem merke, boah, ich falle immer wieder in dieselben Muster. Woher kommt es denn? Ich kann in meinem jetzigen Leben überhaupt nichts finden, was dazu führt. Woher kommt denn diese Angst, mein Gegenüber zu verlieren? Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht?
Also entweder wirklich in der weiteren Herkunftsfamilie, dass da irgendwelche Dinge passiert sind, Kriege, ja, ich habe irgendwie die Eltern verloren, den Vater verloren, dass man wirklich auf solche Dinge kommt, oder, also man spricht da, oder ich spreche da von Herkunftsahnen, also sprich Fleisch und Blut.
Ja.
Ahnen sozusagen, ja. Oder du hast halt in einem früheren Leben eine Erfahrung gemacht, dass deine Seele mitgebracht hat in dieses Leben, damit sie das jetzt lösen kann. Und dann ist ja auch, deswegen ist passiert ja nie was ohne Grund, wenn ich dann einen unsicheren Bindungsstil habe, ja, unsicher, ambivalent, zum Beispiel ängstlicher Bindungstyp bin. Dann kann, und dann ziehe ich ja automatisch einen Mann an oder eine Frau an, die mir das zeigt. Ja, die also in der Regel nicht mein Bedürfnis danach befriedigt, weil sonst hätte ich ja gar nicht die Chance, dieses Köfferchen, diesen Krümel, den ich da mitbringe aus einem früheren Leben, zu heilen. Ja, wenn ich sofort den supersicheren Bindungstyp anziehen würde, dann werde ich da ja gar nicht drauf aufmerksam gemacht. Und dann nehme ich es wieder mit. Ja. Und dann habe ich nicht die Chance, das zu lösen. Dann muss ich wieder mit dem Koffer abreisen und ins nächste Leben wieder eintauchen mit dem Koffer. Und es ist doch schön, wenn man mit einem Koffer weniger, also mit leichtem Gepäck, wieder anreist.
Ja, wir
Ja.
reisen ganz oft mit schwerem Gepäck an,
Ja,
ne? Wie wir
genau.
das in unserer Arbeit auch kennengelernt haben oder immer
Ja.
noch kennenlernen,
Ja.
dass transgenerational ganz viel mitgebracht wird. Hast du
Ja.
auch schon mal die Erfahrung gemacht, gerade bei ängstlich ambivalenten Bindungsstilen, dass also was anderes noch Thema war, außer dass jetzt, also ich habe ganz viel zum Beispiel, dass Frauen ihre Männer im Krieg verloren
Ja.
haben, dass sie Kinder verloren haben, dass Kinder teilweise verhungert sind, erfroren sind, ne, wenn sie geflüchtet sind.
Ja, klar.
Gibt es da noch andere Aspekte, auf die man gucken kann in der Systemik?
Also man kann ja grundsätzlich auf alles gucken in der Systemik, gell? Ich weiß jetzt gerade nicht, auf was speziell du raus möchtest, aber grundsätzlich kann ja eine Verlustangst, wie du es gerade schon benannt hast, muss nicht immer partnerschaftlich begründet sein. Also die kann ja auch in Zusammenhang stehen mit einem Verlust eines Elternteils, mit dem Verlust eines Kindes, mit dem Verlust von Obdach, ja, also von einem sicheren Hafen, von Geld, von Wohlstand, von Job, ja, also von Heimat, ja, auch vertrieben worden sein aus seiner Heimat kann ursächlich dafür sein, dass sich das heute in meiner Verlustangst dem Partner gegenüber zeigt. Ja,
Ja,
absolut. Ja.
genau. Also es gibt ja nichts irgendwie so Festgelegtes,
Genau,
ne?
ja, genau. Also meine
Weil
Verlustangst heute mit der Partnerschaft muss nicht früher auf eine Verlustangst oder einen Verlust in Bezug auf Partner passiert sein. Das, ja, genau. Also es kann verschiedene Ursachen haben, aus verschiedenen Feldern kommen, und auf sowas kommt man ja normalerweise selber nicht. Also ich sehe ja nur und ich erlebe ja nur das, was ich jetzt gerade erlebe in meiner Partnerschaft oder mit meinem Kind oder mit wem ich es halt auch immer erlebe, da komme ich ja vielleicht gar nicht drauf. Aha, das kommt jetzt aus der Zeit, wo ich irgendwann oder meine Vorfahren von irgendwo vertrieben worden sind. Denn diese Verbindung stelle ich ja normalerweise gar nicht her.
Ja.
Ja. Und das ist halt das Schöne an Aufstellungsarbeit, das kannst du da sichtbar machen. Und dann
Ja.
wird so viel klar und du denkst ja, ach so, und ich Also grab die ganze Zeit in diesem Partnerschaftsfeld, obwohl es damit überhaupt nichts zu tun hat, ja. Und dann ist das eben so dieses Wunder, finde ich, auch von systemischer Arbeit, dass dann, wenn das einmal gesehen, erkannt, geheilt wurde, dass dann in diesem Partnerschaftsfeld einfach für Ruhe, Frieden einkehren darf.
Ja, ist immer wieder super spannend, ne, was diese Arbeit so hervorbringt. Ich hatte auch, ich weiß nicht, gar nicht, ob ich es im letzten Podcast erzählt habe, auch die Ängste der Mutter können sich im Mutterleib auf das Kind übertragen, ne, dass man einfach Verlustangst hat,
Dass es
die,
übernommen ist, ja,
ja,
genau.
dass es einfach übernommen ist. Also es kann viele, viele Aspekte haben und deswegen ist vielleicht ganz ratsam, die Hörer, die jetzt diesen Bindungsstil haben, die sich da so wiedererkannt haben, einfach auch mal zu gucken, hat es denn nur, wenn ich jetzt schon viel auch an meinen Themen gearbeitet habe, ne, und irgendwie nicht weiterkomme, hat es denn nur mit dem Jetzt, mit der Gegenwart zu tun, oder hat es vielleicht nicht auch mit meiner Herkunftsfamilie zu tun? Oder wenn man dran glaubt, auch an das Karmische, ne? Ist ja immer auch so eine Glaubensfrage.
Absolut.
Ja, okay. Und dann ist es ja so, dass es noch den unsicher vermeidenden Bindungsstil gibt. Da bin ich zu Hause gewesen. Das war meiner viele, viele Jahre. Deswegen kenne ich mich da auch sehr gut aus. Aber generell Bindungsstile sind sehr, sehr spannend, die sich immer mal anzugucken, was passiert denn da mit mir und wie bin ich geprägt, ne? Und bei dem Vermeidenden, was hast du da für Erfahrungen gemacht, wie der sich äußert?
Ja, das sind in der Regel die Partner meiner Klientinnen, sind meistens vermeidende Bindungstypen. Zieht sich ja dann auch immer so schön an, ängstlich und vermeidend, gell? Ja, die Vermeidenden sind halt dann, wie es der Name schon sagt, gell? Die ziehen sich halt immer zurück. Also die wollen irgendwo, nehme ich schon wahr, sie wollen eigentlich diese Partnerschaft oder eine Partnerschaft, eine Beziehung, also Nähe. Auf der anderen Seite wird es denen aber halt einfach ganz schnell zu viel. So. Und dann ziehen die sich zurück, die brauchen ganz viel Freiraum und Zeit für sich und Unabhängigkeit und wollen vielleicht auch nicht sofort zusammenziehen oder von heiraten und Kindern sind wir mal also ganz weit entfernt. Wir committen uns auch gar nicht zu irgendwelchen Zukunftsaussagen. Ich stelle die Partnerin meinen Freunden, meiner Familie nicht vor. Also da ist immer eine Distanz, die halt vorherrscht. Und das ist natürlich für den Großteil meiner Klientinnen mit diesem ängstlichen Bindungsstil super schwierig, weil die wollen ja immer nah ran. Der Vermeidende will ja immer weit weg. So, dann ergibt sich da natürlich eine ganz blöde Dynamik. Der eine geht immer einen Schritt auf den anderen zu, auf den Vermeidenden. Der Vermeidende geht einen Schritt weiter weg. Ja, dann geht der Ängstliche wieder einen Schritt weiter hin. Der Vermeidende geht wieder einen Schritt weiter weg. Und das ist sehr anstrengend und sehr mühsam für beide. Und man kann sich da ja auch gut rausentwickeln, auch zusammen, auch das ist möglich, auch als Paar kann man sich da rausentwickeln. Da müssen halt beide an sich arbeiten, beide bereit sein, Schritte zu gehen, die vielleicht bisher ungewohnt sind und nicht gelernt waren und sich komisch anfühlen vielleicht auch. Aber das lohnt sich, ja. Und ja, die meisten, wie gesagt, die bei mir im Coaching oder auch in der Paarberatung sind, sind nicht die vermeidenden Typen, aber ja, sie sind auch präsent, indem sie nicht da sind.
Ja, das können die besonders gut. Der Vermeidende hat ja wie der Ambivalente auch Verlustangst. Nur der
Und das ist ja.
vermeidet sie.
Genau, und das ist ja das Spannende, weil im Prinzip sitzen beide im selben Boot. Aber sie machen es ja ganz unterschiedlich. Sie gehen ganz unterschiedlich mit diesen Ängsten um. Ja, genau.
Ja.
Ja, ich stelle alles ab, gell? Meine ganzen Gefühle und ich vermeide das und ich will das gar nicht an mich ranlassen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, vielleicht magst du da auch ein bisschen drüber erzählen. In der Systemik gibt es ja die unterbrochene Hinbewegung zur Mutter. Sagt die dir was? Genau, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieser unsicher Vermeidende ganz oft auch aus der unterbrochenen Hinbewegung zur Mutter resultiert. Wie ist denn da so deine Erfahrung?
Ja, ähnlich würde ich sagen. Also ich würde sagen, Mutter ist eher ein Thema wie Vater in der Hinsicht. Und es ist halt dann wichtig, das sich anzugucken und zu sagen, okay, daher kommt es. Und deswegen kann ich das auch gar nicht so in meinem Leben lassen, wenn wieder eine Frau, ja, die jetzt nicht meine Mutter ist, aber halt meine Partnerin, in mein Leben kommt und mir nah sein möchte. Ja, dann sabotiere ich das selber. Ja.
Ja, genau, weil ich als Kind ja einfach, also diese erste Bindung zur Mutter konnte ja nicht vollzogen werden bei einer unterbrochenen Hinbewegung. Das heißt, diese Bindung konnte gar nicht entstehen, aus welchen Gründen auch immer, ne? Ob das
Ja, voll.
emotionale Verfügbarkeit ist oder körperlich, wenn sie körperlich nicht anwesend sein konnte.
Ja, oder
Und
Depression, also so
ja,
Wochenbett.
genau.
Ja.
Genau, und dann ist die Mutter einfach nicht anwesend. Und
Ja.
dann sagt das Kind ja innerlich, ich muss es alleine schaffen, ich wende
Genau.
mich ab, ne? Und dann wende ich mich natürlich auch immer wieder von
Der
Beziehungen
Partner,
ab.
ja, genau, ja.
Ja.
Ja, und das ist im Prinzip auch was, wenn wir dazu drüber sprechen, ist bei mir auch, ich habe das so mitgefühlt mit diesen Menschen, weißt du, weil mir das so leid tut, weil du das natürlich auch nicht in der Regel weißt, ne? Weil wann entsteht zum Beispiel so eine Wochenbettdepression? Ja, da bin ich ganz, 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 ganz klein als Baby. Das sind ja nicht so Dinge, die mir dann bewusst sind, wie bei der anderen Situation, die ich vorher benannt habe, wenn mich die Eltern kritisieren, wenn es nie genug war, ja. Solche Dinge sind ja dann wirklich nicht mehr im Bewusstsein da, in der Erinnerung da. Und dann fällt es ja erst recht schwer zu verstehen, woher das kommt und warum es mir schwer fällt, mich auf jemanden einzulassen. Ja.
Und hast du auch die Erfahrung gemacht, dass dieser unsicher vermeidende Bindungsstil dazu, also daher rührt oder daher kommt, dass in der Kindheit auch sehr, sehr schlimme Erlebnisse stattgefunden haben,
Ja,
also
klar.
Grenzüberschreitungen,
Ja.
Gewalt, ne,
Ja.
emotionale Gewalt, physische Gewalt?
Und vor allem halt von Menschen, die mir nahestehen. Das heißt, da ist ja das Urvertrauen total erschüttert. Ja, weil diese Menschen, die mir so nahe sind, wie zum Beispiel Eltern oder Großeltern oder Geschwister, ja, also wirklich so enge Bezugspersonen halt, das können auch Tanten, Onkel und so weiter gewesen sein, ganz klar. Nur die Menschen, von denen ich ja als Kind in der Regel ausgehe, okay, die sind ja jetzt hier aus einem bestimmten Grund, denen kann ich vertrauen, weil ist ja meine Familie, ja. Und wenn da dann solche Dinge passieren, wie du es gerade benannt hast, Gewalt, sei es psychische Gewalt, sei es wirklich körperliche Gewalt, sei es, gehen wir noch einen Schritt weiter, sexuelle Übergriffe, dann ist ja dieses Urvertrauen, ich liebe, ich bin offen, ich vertraue mich dem anderen total an, total erschüttert. Und dann ziehe ich mich ja also 100.000 Kilometer zurück, emotional und
Ja.
auch physisch, wenn ich es dann kann, wenn ich alt genug bin. Ja, und dann ist es natürlich super herausfordernd, diese Brücke wieder zu bauen und da zu sagen, okay, ich gehe dieses Risiko, weil dieses Risiko gibt es nun mal in jeder Beziehung, verletzt zu werden. Das dem sprechen wir jetzt, also sprechen wir jetzt nicht ab. Das ist mit dabei und das müssen wir auch eingehen, wenn wir eine glückliche Beziehung führen wollen. Aber dieses Risiko muss ich eingehen und das ist natürlich, wenn ich solche Dinge erlebt habe in der Kindheit, eine ganz andere Hausnummer, wie wenn man jetzt aus so einem Elternhaus kommt wie ich zum Beispiel, ja, also wo das nicht der Fall war, ja. Es dauert.
Ja, ach, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ja.
Ich meine, dieser ambivalente und der vermeidende Bindungsstil, das sind ja Bindungsstile, die wir entwickelt haben, um uns zu schützen. Ja, ich finde auch, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ne? Das ist nichts, was falsch an uns ist. Im Gegenteil, das hat uns ja mal gedient in unserer Kindheit. Was hast denn du so Erfahrung und was können denn Menschen tun, um diese Bindungsstile zu einem sicher gebundenen Bindungsstil umzuwandeln?
Wichtiger erster Punkt, den du gerade benannt hast, ist anerkennen. Ich habe gestern tatsächlich ein Coaching gehabt, da ging es ums Thema Angst, also Zukunftsangst und Angst ist, hat ja auch immer Berechtigung. Angst möchte uns immer vor etwas schützen. Ja, das ist ja das gleiche, der gleiche Konsens. Und Das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann, ist zu sagen, sich selber zu verurteilen und sich selber dafür schlecht zu machen, klein zu machen und oh Gott, und mir stimmt was nicht und ich bin einfach komisch und meine Eltern sind schuld oder wer auch immer, ja, daher kommt es. Also das ist nicht zielführend. Gleichzeitig ist es wichtig, das zu erkennen, es anzuerkennen, wahrzunehmen, weil alles, was ich erkenne, bewirkt schon mal ein Aha-Erlebnis. Und dann kann ich mit den Dingen, die mir jetzt passieren in meinem Leben, anders umgehen. Und es braucht diese Sensibilisierung von den Antennen, sage ich immer, dass dir auffällt, okay, wann reagiere ich jetzt aus diesem Bindungsstil heraus? Also wann wird da dieses Reaktivmuster aktiviert, was zu jedem Bindungsstil gehört? Und das wahrzunehmen ist schon mal der erste ganz wichtige Schritt. Und dann kann ich ja intervenieren. Dann kann ich es verändern. Dann kann ich sagen, okay, stopp, jetzt nicht überreagieren, jetzt nicht den Mann mit 1000 Nachrichten bombardieren zum Beispiel, sondern sagen, okay, er ist jetzt auf der Arbeit und ich rufe ihn dann an, wenn er zu Hause ist zum Beispiel, damit ich da einen guten Weg finde und nicht selber diese Beziehung jetzt irgendwie sabotiere oder in eine Richtung lenke, die der andere nicht handeln kann. Also es braucht aus meiner Sicht Bewusstsein, Erkenntnis darüber, Annahme, also Selbstannahme, Selbstakzeptanz dessen und kleine Schritte, die dich nicht überfordern, Schritt für Schritt dich da rauszuentwickeln. Wirklich Schritt für Schritt. Nimm jede Möglichkeit, jeder Tag hat so viele Möglichkeiten, wie man da neu damit umgehen kann. Und da braucht's Zeit, ja, weil wie viele Jahre leben wir das schon? In der Regel, also gut 20, also in der Regel 30, ja, auf jeden Fall. Und dann können wir das auch nicht unbedingt in 8 Wochen verändern. Man kann in 8 Wochen sehr viel in Bewegung bringen, ja, und Bewusstsein schaffen. Nur, das darf man ja auch mit berücksichtigen, 30 Jahre in der einen Waagschale, 8 Wochen zum Beispiel oder 3 Monate in der anderen Waagschale können viel bewirken, können viel Bewusstsein schaffen, doch das ist ein Prozess. Also ich erlebe das bei meinen Klientinnen, wenn es wirklich intensiv ausgeprägt ist und die dann auch noch so super tolle Beziehungen mit irgendwelchen Narzissten haben, dann dauert es also bestimmt ein Jahr, bis die da auf einem guten Boden sind. Also bestimmt ein Jahr, um das zu verarbeiten und zu sagen, okay, und da, selbst dann ist es immer noch etwas, was im Leben, im Alltag auftauchen kann, wo man dann einfach schneller drauf eingehen kann, wenn man merkt, stopp, altes Muster, ja, neuer Weg jetzt. Also das ist, vielleicht geht es nie ganz weg, aber ich kann mit Sicherheit leichter damit umgehen, mit diesen inneren Impulsen, die mich da steuern wollen, die aus diesem Bindungsstil herausgeboren wurden, sozusagen.
Es ist ganz spannend, was du sagst. Ich habe selbst 2009 festgestellt, dass ich unsicher vermeidend bin. Also das ist jetzt schon 17 Jahre her. Und das war für mich ein Schock.
Ja,
Also
glaube ich dir.
das war wirklich ein Schock, weil ich dachte immer, ich bin normal.
Ja.
Ja, das muss man halt auch mal sehen, ne?
Ja,
Ich bin
absolut.
normal und
Ja.
mein Partner ist derjenige,
Der an
der
sich
falsch
arbeiten
ist.
sollte. Ja, genau.
So, der ist falsch. Und warum passiert mir das immer? Und warum habe ich immer Verschmelzer, ne? Warum habe ich Männer, also sich binden wollen? Und ich habe gedacht, so ein Klammeraffe und das will ich gar nicht. Und
Ja.
dann, als ich mich das erste Mal beschäftigt habe damit, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also wirklich, mein ganzes Leben war wie vor einem wie vor einem Scherbenhaufen. Ich habe
Ja.
zu meiner Freundin damals gesagt, ich fühle mich, als wäre mein Haus samt Keller eingestürzt. Das war also wirklich nichts mehr, wie es war. Und dann habe ich angefangen zu reflektieren und dann habe ich mich auch bei vielen Menschen entschuldigt, weil der unsicher vermeidende Bindungsstil kann auch sehr stark verletzen. Ja, um andere Menschen auf Abstand zu halten, hat man sich gute Strategien ausgedacht, um den anderen wirklich, wirklich auf Abstand zu halten. Und das war für mich, boah, da ging es um Schuld, es ging um Scham, es ging um, also ich war auch tief traurig. Also ich war richtig, richtig traurig und ich habe wirklich getrauert. Wochen
Ja,
und
ich glaube,
Monate lang.
ich. Ja. Weil du das ja, wenn, wie du sagst, ne, wenn man das sich gar nicht bewusst ist, so, dann ist das wirklich wie so ein totaler Schockmoment. Der bringt deine ganze Welt bricht zusammen plötzlich.
Ja.
Ja. Und dann musst du erstmal wieder aus diesen Trümmern was aufbauen. Also beziehungsweise erstmal, ne, fängst ja auch nicht, wenn heute das Haus einstürzt, morgen an, das Haus wieder aufzubauen. Also da gehört ja dieser Trauerprozess mit dazu, dieser Erkenntnisprozess, diese Ablehnung auch, ja, Hilfe, Hilfe, nein, 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 also das bin ich nicht. Das sind ja viele Phasen, die damit dazugehören, ja. Absolut.
Genau. Und ich glaube, das ist auch noch mal wichtig für die Hörer, die sich da so wiedererkennen, auch in dem Verschmelzer, ne? Wenn ich permanent an jemandem klammere, das ist eine mega Belastung für die andere Person und umgekehrt auch, ne? Also der vermeidet, das ist auch eine mega Belastung für denjenigen, der eigentlich Nähe sucht und ja, und auch dann die Kommunikation beim Partner, ne? Also ich weiß nicht, wie du das machst. Wie machst du das dann, wenn der andere weiß, ah, ich bin so, und der Partner offen dafür ist, dann ist es ja meistens leicht, aber wie ist es, wenn der Partner sagt, nee, ich will mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben? Das kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Weil du arbeitest
Ja,
ja viel mit
absolut.
Narzissten, da kommen wir ja gerade noch
Ja,
dazu gleich.
absolut. Das ist ja das ist dann wirklich die Herausforderung. Also, das sind dann auch diejenigen, die nicht als Paar kommen, sondern einzeln, weil da einfach gar keine Einsicht da ist. Also, war vor kurzem in einem Vortrag, da hat der Mann gesagt, das fand ich wirklich gut und treffend. Narzissmus ist nicht heilbar, weil der Narzisst würde nie in die Therapie kommen. Ja. Also natürlich ist Narzissmus auch in Anführungszeichen heilbar, oder? Ja. Aber da ist ja so viel fehlende Selbstreflexion vorhanden und so viel Schuldzuweisung, was da passiert und projiziert wird auf den Partner. Und das sind dann die Beziehungen. Also da arbeite ich natürlich mit meinen Klientinnen auch dran. Und man kann immer auch was tun, ja, und man kann immer auch was verändern, auch wenn nur einer kommt, bis zum gewissen Punkt. Und das sind meistens die Beziehungen, die früher oder später auf eine Trennung hinlaufen, weil diese Bedürfnisse desjenigen, der bei mir ist, nicht erfüllt werden können, weil der andere ja gar nicht bereit ist, etwas zu verändern. Und natürlich kann ich was selber verändern, wenn ich mich verändere, verändert sich mein Umfeld mit. Ja, deswegen sage ich ja, es braucht nicht immer beide. Wenn ich dann aber tatsächlich eine Beziehung mit einem Narzissten habe oder mit jemandem, der sehr in seinem vermeidenden Bindungsstil drin ist und da auch nicht raus möchte, dann führt es zu nichts. Also dann machen sich beide unglücklich. Und ja, das ist mir sehr schnell klar in allem. Aller Regel, wenn die Leute zu mir kommen, nur das kann ich ja dann auch nicht sagen. So, also pass auf, liebe Frau, sowieso, das führt zu nichts. Also meine Empfehlung ist trennen, bitteschön, dann here we go. Das mache ich ja dann nicht, ja, weil das ist ja ein Prozess, dahin zu wachsen. Und gibt ja immer die Chance, dass der andere auch was erkennt. Ja, also ich finde, das darf man dem anderen auch nicht absprechen, weil der lebt auch sein Leben. Da gibt es jeden Tag auch viele Möglichkeiten, die ihn dazu einladen, Dinge zu erkennen. Und deswegen finde ich, sollte man das nie außer Acht lassen oder vorne wegnehmen. Ja, der wird sich eh nie ändern. Doch ich kann ja bis zu einem gewissen Punkt sagen, okay, jetzt habe ich wirklich alles gegeben, was in meiner Macht liegt. Meine 50%, die zum Gelingen dieser Beziehung beitragen, habe ich jetzt wirklich voll und ganz ausgeschöpft. Und wenn ich an dem Punkt bin und ich sehe, es kommen keine 50% zurück, dann ist es der Moment, wo jeder für sich entscheiden muss, darf, kann, soll. Gehe ich das jetzt mit in dem Bewusstsein, das wird sich vielleicht nie ändern, ich muss wirklich sehr krass zurückstecken oder meine Erwartungen oder Bedürfnisse einfach so runterschrauben oder auf einem anderen Weg mir erfüllen, nur um mit diesen Menschen zusammen zu sein, oder gehe ich jetzt einen anderen Weg? Weil ich habe festgestellt, ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Und das ist meistens der Weg, den die Menschen dann gehen mit mir zusammen, wo ich sie dann einfach durchbegleite durch diese Trennungsphase auch. Und ich hab vor kurzem was zu einer Klientin gesagt, diejenigen, die mit mir da durchgegangen sind, haben wirklich immer, und ich kann wirklich von immer von 100% reden, danach eine bessere Beziehung gehabt wie vorher. Wenn du diesen ganzen Prozess wirklich mitgehst, und es sind tiefe Täler, durch die du da gehst. Und es ist nicht in 4 Wochen getan. Also das ist wirklich ein Prozess, habe ich ja vorhin gesagt, halbes Jahr, Jahr. Ja, also halbes Jahr auf jeden Fall, bis du aus diesem tiefen Tal draußen bist. Aber das, was danach kommen kann, und da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil mir natürlich diese Klientinnen einfallen, für die das gilt, sie jetzt zu sehen mit ihren Partnern in einer Beziehung, wo ihre Bedürfnisse gesehen werden, erfüllt werden, wo sie sie selber sind, wo sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aufblühen. Das ist mein Warum, ja? Das ist das, warum ich das tue und warum ich das lieb und warum ich das jedem Menschen ans Herz legen möchte, da wirklich, du musst dich nicht mit etwas zufrieden geben, was dich nicht glücklich macht. Weil viele denken ja auch, das ist normal und ich muss mich jetzt damit zufrieden geben und so ist es halt, ja? Und das ist nicht so. Man kann so viel
Ja.
tun.
Und da hast du was ganz Entscheidendes eben gesagt. Du hast gesagt, 50%. Die meisten Frauen, die jetzt wahrscheinlich zu dir kommen, das sind ja die ängstlich Ambivalenten, ne? Die geben ja mehr wie 100 Prozent, ne? Um den anderen zu halten und irgendwie an sich zu binden. Was empfiehlst du denn den Frauen, die mehr als 100% geben, wie sie das schaffen, sich wirklich Stück für Stück für Stück für Stück zurückzunehmen, weil das ist ein Zurücknehmen. Und jetzt kommt ja die spannende Überleitung. Das ist nämlich die nächste Frage. Ich hoffe, ich stelle dir jetzt zwei Fragen in einem, weil es damit zu tun hat. In der Kindheit habe ich ja permanent gelernt, wenn ich immer gebe und gebe und gebe, bekomme ich vielleicht irgendwann mal diese Anerkennung und werde gesehen. Und jetzt ist das natürlich eine Prägung, die da mitgeht. Und wie kann ich denn ohne Schuldgefühle, ohne schlechtes Gewissen, ohne dass ich das Gefühl habe, meine ganze Welt zerbricht, wie kann ich mich denn Stück für Stück für Stück zurücknehmen und weniger geben?
Das ist so spannend, weil ich heute Morgen das Thema erst mit der Klientin hatte, per WhatsApp haben wir. Ja. Deswegen trifft es jetzt so gut zu oder passt so gut zur Situation. Also, wichtiger Punkt, ich muss erstmal die Glaubenssätze lösen, die dazu führen und mich immer wieder antreiben. Ja? Spannend war, Feedback von heute Morgen, seit wir das gemacht haben, ist in ihr eine so große Sicherheit entstanden, sodass sie gar nicht mehr dieses krasse Reaktivmuster hat von, ich muss ja aber jetzt die ganze Zeit schreiben, damit das wieder gut wird, so zwischen uns. Und das ist schon mal, finde ich, sehr beruhigend, weil das nimmt schon mal viel Druck und es sorgt ja schon mal dafür, dass du weniger angetrieben bist, etwas zu tun. Ja, wenn du in dir diese Sicherheit spürst, was dann entsteht, wenn du diese Glaubenssätze auflöst, die dich bisher angetrieben haben. So. Und dann ist es auch ein Punkt von sich bewusst machen, in meiner Hand liegen 50%. Ich bin nicht für meinen Partner verantwortlich. Also dieses erwachsene Mindset da reinbringen und zu sagen, stopp mal, diese Beziehung besteht aus zwei Parteien und in meiner Hand liegen 50% und in seiner Hand liegen 50%. Also auch Verantwortung abgeben, ja, und nicht alles an sich raffen. Zweiter wichtiger Punkt. Und dann in den Momenten, wie zum Beispiel, er antwortet nicht sofort auf irgendeine Frage, wahrzunehmen, okay, da ist jetzt vielleicht in mir irgendwo dieser Antreiber, der sagt, ja, du musst ihm jetzt schreiben und schreiben und ruf ihn an und was macht der und so, dass ich das wahrnehme und bewusst entscheide, okay, ich handle, ich agiere jetzt bewusst und nicht ich reagiere automatisch. Und bewusst agieren heißt dann wirklich sich zurücknehmen und erstmal Zeit vergehen zu lassen, finde ich, ist ja immer ein guter Tipp. So, mach erstmal irgendwie 10 Minuten irgendwas anderes, atme erstmal dreimal tief ein und aus. Also am Anfang sind es diese Steps, diese kleinen Brücken, die wir brauchen, um sich zurückzunehmen, ja, also um da Ruhe in sich reinzukriegen, und das muss man üben, das funktioniert auch nicht am Anfang, ja. Deswegen fang mal an mit dreimal tief ein- und ausatmen und dehnen das dann Schritt für Schritt weiter aus über, jetzt lass es erstmal eine halbe Stunde liegen, vielleicht auch mal 2 Stunden, und dann schaust du, was passiert, ja. Und dann ist natürlich auch wichtig, die Kommunikation zu trainieren, weil ich neige ja dann auch dazu, als ängstlich ambivalenter Typ in Vorwürfen zu kommunizieren und in Forderungen und in Erwartungshaltungen und in Vorwürfen, und da wirklich auch in der Sprache sich zu schulen, das, was jetzt mein Bedürfnis ist, erwachsen und ohne Vorwurf klar zu formulieren und dann auch zu schauen, kann mein Gegenüber da denn drauf eingehen? Ja, oder wie geht er drauf ein? Und kann ich, also passt es so für mich? Ja, ist es ein Maß, wo ich ja mit diesem neuen, inneren, stabilen, sicheren Boden sagen kann, okay, passt? Oder ist es in Anführungszeichen zu wenig? Genau, dann müssen wir einfach gucken, was kann der andere leisten und was nicht. Weil es ist ja auch nicht das Ziel der Sache, dass jetzt der andere sich um 180 Grad verändert und sich selber verlässt, ja, und sich selber untreu wird, nur damit es die Bedürfnisse des anderen gestillt sind. So. Genau,
Ja.
so mache ich das. Also so Glaubenssätze auflösen, Reaktivmuster bewusst machen, Verantwortung zurückgeben, Verantwortung auch lassen, ja, weil der andere braucht ja Raum, um diese Verantwortung überhaupt nutzen zu können. Wenn ich den Raum die ganze Zeit einnehme und alles mache, dann hat der andere ja nie den Raum. Also systemisch ist ja das auch immer sehr schön darstellbar. Genau. So, was war deine zweite Frage? Jetzt muss ich doch noch mal
Du hast sie
zurückkommen.
beantwortet,
Ja?
schon,
Okay.
ja, woher das in der Kindheit kommt, also wie man diese
Ja.
Muster dann durchbrechen kann.
Ja.
Das ist ein super spannendes Thema, gerade auch in Bezug auf Narzissmus, ne? Woran erkenne ich denn, dass mein Partner Narzisst ist?
Ja, das ist ja die große Frage, weil ich finde, Narzissmus ist ja, wird ja schnell in den letzten
Ja.
Jahren irgendwie, meine Mutter ist ein Narzisst, mein, was weiß ich, ist ein Narzisst, wird ja sehr schnell in den Raum geworfen. Da muss man ja dazu sagen, wirklich diese Diagnose Narzissmus darf ich gar nicht stellen, weil ich gar kein Therapeut bin. Ja, also da gibt es ja dieses wunderbare Buch, DCIM oder wie es heißt.
ICD,
ICD,
ICD-10
genau.
und gerade ist
Genau.
ICD-11, ja.
So, und nach diesem Buch oder nach diesem Schema wird es ja erst diagnostiziert. Und wenn 5 dieser Punkte erfüllt sind, dann sprechen wir wirklich von Narzissmus. Ich spreche lieber von narzisstischen Zügen, ja, weil das ist leichter, und das damit hänge ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster, weil, wie gesagt, die Diagnose darf ich nicht stellen. Aber es sind ja so ein paar Dinge, wenn ich halt nicht empathisch bin. Also mir geht's hundsbeschissen elend. Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ich hatte eine Klientin, als sie krank war, musste sie, also ihr Partner wollte, dass sie ins Gästezimmer geht, sich auch mit einer Matratze auf den Boden legt und da schläft, weil er Angst hatte, sich anzustecken. Und das hat sie gemacht. Sie lag dann erkältet, verschnupft, mit Grippe im Gästezimmer auf der Matratze und er lag im Bett. So, wo ist die Empathie? Ja, für meinen Partner.
Ja.
Also, Empathie, die fehlt. Ich beziehe meinen Partner nicht mit ein. Also, das heißt, ich stelle ihn immer vor vollendete Tatsachen. Vielleicht sind wir irgendwie mit Freunden unterwegs und dann erzähle ich plötzlich, ach ja, ich habe übrigens da und da das Vorstellungsgespräch gehabt, und man denkt sich so als Partnerin, wie bitte? Also, ich wusste gar nicht, dass du dich irgendwie bewerben möchtest. So, ich werde nicht mit einbezogen in das Leben meines Partners. Er hat immer seine Bedürfnisse stehen über meinen eigenen. Also das bedeutet, wenn mir wichtig ist, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und ihm ist es aber überhaupt nicht wichtig, oder ich reise gerne, er reist nicht gerne, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht reisen. Ja? Oder wir werden höchst selten zu meiner Familie fahren, weil es entspricht ja nicht seinem Bedürfnis. So, und er ist auch nicht bereit, da Kompromisse zu machen. Und es ist immer ein Kampf. Es ist immer ein Kampf. Dann dieses ganze emotionale Thema, also das bedeutet ja schon auch solche Spielchen mit, ich ziehe mich zurück, wenn du nicht so tust, wie ich das gerne hätte, dann bestrafe ich dich, dann ignoriere ich dich, auch wenn ich mit dir in einer Wohnung lebe, gell? Also dann, ja, denkt man, man lebt mit niemandem zusammen, wenn man einfach konsequent ignoriert wird. Was haben wir denn da noch so? Ja, nur von sich selber sprechen. Also so Menschen, die gar nicht auf die Idee kommen zu fragen, wie geht's dir? Was war, also, ne, wie war dein Tag heute? Sondern einfach sehr viel Raum einnehmen, nur von sich selber sprechen. Oder dann wirft man mal einen Satz rein. Ach ja, übrigens, bei mir war das. Spätestens im dritten Satz geht's wieder um den anderen. Ja, also so Menschen, die einfach die Aufmerksamkeit brauchen, immer das Gespräch auch auf sich lenken und die auch sehr manipulativ sind. Also, und das meistens auf eine sehr geschickte Art und Weise. Also, das sind ganz oft, also Narzissten sind ganz oft auch Menschen, die nach außen hin, wenn man sie nur oberflächlich kennt, sehr charismatisch wirken, sehr zuvorkommend auch sind. Da würde man nie auf die Idee kommen, wie es hinter verschlossenen Türen in den vier Wänden abgeht. Und dann sind viele auch ganz oft erschüttert, wenn sie denken, was? Wie bitte? Weil, wie geht der mit dir um? Das ist ja das, was dann ganz oft in narzisstischen Beziehungen auch passiert, dass ich mich selber so dafür schäme, wie der mit mir umgeht oder sie, ja, dass ich das gar nicht teile. Und weil ich genau, also weil etwas in mir weiß, das ist nicht okay. Ja, aber da sind wir jetzt weg vom Narzisst, aber das passiert halt auch.
Ja,
Ja, das hat
ja,
jetzt wenig
ja.
was mit ihm zu tun. Ja, genau, das sind solche Dinge, die mir ganz oft begegnen, so
Und das
in
finde ich super spannend, weil jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Du hast ja bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen von dem Narzissten erzählt, die nämlich auch auf den unsicher Vermeidenden zutreffen. Und dann ist man ganz schnell nämlich dabei zu sagen, mein Partner ist Narzisst, ich hab viele, 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 viele Männer im Coaching und auch in der Bekleidung, die zu mir kommen und sagen, Nicole, ich weiß nicht mehr weiter, meine Frau behauptet, ich bin ein Narzisst. Dabei sind sie nur unsicher vermeidend. Sie haben nur einen unsicher vermeidenden Bindungsstil und die Frauen lesen irgendwas in den Zeitschriften und plötzlich, ah ja, mein Mann ist ein Narzisst. Und das ist gar nicht so. Also da muss man echt aufpassen, weil viele Dinge, die du erzählt hast, die habe ich auch als unsicher vermeidender gemacht. Also nicht manipuliert, ne? Das sind zum Beispiel so Sachen, die macht ein unsicher vermeidender nicht. Der manipuliert nicht, ne? Also nicht bewusst oder nicht um das zu steuern, sondern das sind einfach alte Verhaltensweisen aus der Kindheit, die dazu geführt haben, dass ich überlebe und das mache ich einfach so weiter. Und da finde ich, muss man wirklich auch für alle Hörerinnen, die das jetzt hier hören, man muss wirklich sehr, sehr achtsam sein mit dem Wort Narzisst.
Narzisst. Ja, und ich glaube, man kann generell sagen, wenn du kein Psychologe oder Psychotherapeut bist, dann darfst du so nicht sagen, du bist ein Narzisst, sondern dann kannst du sagen, okay, ich nehme da vielleicht narzisstische Züge wahr oder etwas, was ich in diesem Zusammenhang gehört habe oder eben auch mit diesem unsicher vermeintem Bindungsstil. Und dann ist es eben genau wichtig, diese Unterscheidung zu machen, weil man kann ja an diesem Bindungsstil wunderbar arbeiten. Am Narzissmus kann man auch arbeiten, aber ist einfach eine andere Nummer. Ja?
Ja, ich muss erst mal wollen, ne? Narzisst hat ja wenig
Richtig.
Selbstreflexion, weil er ja wenig
Richtig.
Mitgefühl hat mit sich selbst nicht. Ne? Das muss man halt auch wissen. Der tut zwar so, als würde er die Nummer eins sein, aber er fühlt es gar nicht und er kann das gar nicht fühlen. Und die meisten gehen gar nicht zum Therapeuten, die meisten
Nee,
Narzissten.
eben. Und das ist ja im Prinzip auch Selbstwert, ja, also total mangelnder Selbstwert, den ich damit zu kaschieren versuche.
Hast du eigentlich schon mal Berührungspunkte mit verdecktem Narzissmus gehabt? Das ist nämlich auch total spannend.
Muss ich jetzt mal kurz überlegen.
Wahrscheinlich eher weniger, weil du viele Frauen hast.
Genau, also ich habe schon auch Männer, aber die, also nee,
Das
also
ist nämlich
wenig,
super
ja.
spannend. Viele Männer suchen sich Frauen mit verdeckten narzisstischen Zügen. Also das kann man nämlich auch mal, wenn hier Männer zuhören, ne? Also nicht nur Männer sind Narzissten.
Ja,
Das muss man
wichtig.
halt, ja, das ist
Ja.
wirklich wichtig
Ja.
zu erkennen. Es gibt Frauen, die haben, die haben verdeckte narzisstische Züge und das ist mega spannend, weil die machen das unter einem Deckmantel der Hilfsbereitschaft. Die sind immer für alle da, die opfern sich auf und das sieht im ersten Moment so aus, als wären die wirklich immer in Verbindung und hilfsbereit und würden alles tun, aber das ist gar nicht so. Die manipulieren damit ihr Gegenüber und das ist, also da können wir natürlich jetzt nicht tiefer einsteigen, weil das würde den Rahmen sprengen, aber da gibt es auf YouTube unzählige Interviews dazu. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also wenn man da auch mal zweifelt an sich selbst. Und meistens sind das Männer, die dann von ihren Frauen das Gefühl vermittelt bekommen, alles, was sie machen, ist falsch. Alles, was sie machen, ist scheiße. Aber so auf ganz subtile Weise, weil die stellen sich dann gleichzeitig als Opfer dar.
Und das ist ja, finde ich, fast noch schlimmer, also in Anführungszeichen fast noch schlimmer wie dieser sichtbar offene Narzissmus, weil da weißt du wenigstens so, woran du bist. Und bei diesen verdeckten Geschichten und gerade wie du sagst, wenn das dann so subtil ist und Frauen sind ja da auch ganz, also Meisterinnen darin, das diesen Männern dann so rüberzubringen, gell? Und dann, also wirklich, diese Männer, also sie tun mir auch echt, also habe ich auch sehr großes Mitgefühl, weil das ist auch nicht einfach. Also,
Nee, ist
und
auch nicht richtig, aber
nee, genau.
was man wissen muss, ist, in allen Bereichen, egal ob das verdeckter Narzissmus ist, ob das Narzissmus ist, ob das Co-Abhängigkeit ist, ne? Weil der ängstlich Ambivalente ist ja meistens co-abhängig, weil er einfach abhängig ist von dem Partner. Aber was man wissen muss, ist, keiner von denen ist wirklich falsch. Das sind alles Überlebensstrategien, die ich entwickelt habe aus der Kindheit. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man da auch kein Urteil trifft, finde ich.
Finde ich auch absolut, dass man immer sagt, es kommt woher. Das hat ja einen Grund. So. Nur ich glaube, aus diesen verdeckten Narzissmusgeschichten ist es fast noch einen Tacken schwieriger, sich da zu lösen, weil das zu erkennen ist noch schwieriger. Weil, wie du sagst, ne, nach außen hin ist es dann die super hilfsbereite, total engagierte Frau jetzt in unserem Beispiel. Und hintenrum sind wir wieder bei zu Hause in den eigenen vier Wänden, passieren dann Dinge, die du nie zutrauen würdest und die nicht so offensichtlich sind wie bei einem offensichtlichen narzisstischen veranlagten Menschen. Und da ist, glaube ich, die Gefahr, dass man sich selber in Frage stellt und sich selber schlecht macht, sich selber ja falsch macht, noch einen Tacken größer wie im offen gelebten Narzissmus, im Sichtbaren, ja.
Also super spannendes Thema.
Ja, voll.
Kann man echt
Voll.
stundenlang drüber sprechen, ne?
Ja.
Sag mal, gibt es ein paar Bücher, die du unseren Hörerinnen empfehlen könntest, zum Thema Narzissmus und vielleicht auch zum Thema Bindungsstil?
Ja, pass auf. Hier liegt eins. Warum wir uns immer in den Falschen verlieben, kann ich sehr empfehlen.
Von wem ist
Oh,
das?
ja, genau. Ich muss kurz nachschauen, weil es liegt ja hier. Von Amir, ich weiß nicht, wie es heißt, Levine. Und Rachel S.F. Heller. Genau. Bindungstypen und ihre Bedeutung für unsere Partnerschaft. Finde ich sehr, sehr gut, sehr aufschlussreich. So. Warte, ich muss kurz überlegen. Ich finde auch gut, ach, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so heißt, aber die Kunst, mit mir allein zu sein oder so, oder irgendwie, da fällt mir aber gerade die Autorin nicht ein. Ich finde, das ist auch gut, um. Ja, für die Zeit danach. Ja, das finde ich auch sehr hilfreich. Ich bin immer schlecht in so sofort Bücher zitieren, wie du merkst.
Macht ja nichts.
Genau, so. Aber diese zwei finde ich jetzt gerade auf, oder fallen mir jetzt gerade auf Anhieb ein. Genau, wenn ich noch Büchertipps habe, können wir es ja in die Shownotes schreiben. Ich
So
muss mal
ist
kurz
es.
überlegen. Genau.
Ja, genau.
Ja.
Es gibt auch wirklich ein tolles Buch, was ich auch gerne in dem Art, in dem jetzt in dem Atemzug
Ja,
empfehlen möchte, weil
ja.
das ist wirklich Das war das Buch, was mir wirklich sehr geholfen hat, was erstmal natürlich mein Haus zum Einstürzen gebracht hat. Aber was mir sehr geholfen hat, ist So nah und doch so fern von Stephen Carter. Das ist wirklich das gibt es nicht mehr, das Buch. Das ist schon älter, weil wie gesagt, 2009, das ist lange, eine lange Zeit. Da kann ich wirklich, das kann ich sehr empfehlen, weil das auch ein paar Fragen hat und weil es Reflexionsfragen hat. Und dann kann ich mal gucken, was passt da zu mir. Was ich auch empfehlen kann, was ich sonst eher nicht mache, ist aber Stefanie Stahl. Die hat zwei Bücher geschrieben. Jein, das ist wirklich großartig. Das war auch so eines meiner ersten Bücher, das, wenn man sich da langsam rantasten will. Und beziehungsunfähig. Die hat noch ein Buch geschrieben über Beziehungsunfähigkeit. Das ist auch wirklich, wirklich richtig gut, wenn ich damit anfange. Ist die leichtere Version, das So nah und doch so fern, das knallt schon ordentlich. Das ist schon ein bisschen intensiver.
Ja, schau. Was hat dir denn noch geholfen? Also als dein Haus eingestürzt war, wie bist du damit umgegangen?
Du, ich musste erstmal, das ist das, was du auch gesagt hast und was auch unsere Arbeit widerspiegelt. Die Systemik sagt ja, annehmen, was ist. Und erstmal wirklich der Realität ins Auge zu blicken, also anzunehmen, was ich bin und dass vieles aus meiner Kindheit hergerührt hat. Also das war eine sehr, sehr schwere Zeit, also das wirklich erstmal anzunehmen. Und ich habe viel, viel geschrieben, ich habe viel Journaling gemacht in der Zeit und habe dann auch angefangen, mit meinem Partner darüber zu sprechen. Also das war für mich der größte Game Changer ever, als ich dann aussprechen konnte, ich kann gerade deine Nähe nicht halten. Ich gehe jetzt auf Abstand, aber ich komme wieder zurück. Und das war für mich der Game Changer, wirklich auszusprechen und auch erstmal zu spüren. Dafür musste ich ja auch erstmal lernen, meinen Körper zu spüren, ne? Also wirklich erstmal zu spüren, wann ist mir Nähe zu viel? Und so habe ich mich Schritt für Schritt angenähert. Also wirklich Stück für Stück für Stück für Stück. Und das Kommunizieren mit dem Partner, wenn der natürlich dafür offen ist und viel zu schreiben, sich natürlich auch Unterstützung zu holen, das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig geholfen. Und ich muss auch sagen, das ist natürlich jetzt 17 Jahre her. Heute ist das nicht mehr so stark ausgeprägt. Aber ich habe trotzdem immer wieder Phasen, wo ich das merke, wo mir Nähe zu viel wird. Und dann es auszusprechen.
Das ist befreiend, gell?
Ja, das ist wirklich, und das stellt wieder Nähe her.
Ja, absolut. Und
Ja,
stärkt
das.
ja diese Verbindung zwischen euch total.
Genau. Und das ist wirklich, wirklich was Feines, wenn man lernt, es auszusprechen. Aber dazu braucht man halt wirklich den Körper und man muss es spüren, wo im Körper oder was geht da gerade in mir vor? Welche Körperempfindungen habe ich denn, wenn mir Nähe zu viel wird? Das wissen ja viele Menschen gar nicht.
Ja,
Ja,
das
die
ist gut.
reagieren, die kriegen Panik, deswegen Überlebensmodus und dann, ja, Flucht.
Und deswegen ist ja dieses Antennensensibilisieren so wichtig, ja, wo das auch mit dazu gehört. Ja, weil dann merke ich es, dann habe ich die Chance, da einzugreifen und es zu verändern. Voll.
Genau, ich kann dann den Raum zwischen Reiz und Reaktion, den kann ich einfach größer machen, wenn ich weiß, was überhaupt erstmal in mir vorgeht. Und das war eine harte Arbeit, das kann ich dir sagen. Also da war bei mir nicht in einem Jahr. Das war nicht in einem Jahr erledigt. Das ging über viele Jahre und heute immer noch mal, aber ich merk's. Und kann's aussprechen. Und von daher würde ich, also ich mache auch manchmal so einen Test. Gibt es ja tolle Tests im Internet, was ich für einen Bindungsstil habe. Und heute bin ich viel, viel mehr am sicher gebundenen
Schön.
Bindungsstil
Wow.
als am vermeidenden. Und man merkt es auch, so wie du gesagt hast, man zieht ganz andere Menschen und Partner an.
Und ich finde, das ist so eine schöne Marke, so im Außen, oder so eine schöne Bestätigung dann einfach auch, du bist auf dem richtigen
Ja.
Weg, wenn du bewusst wahrnimmst, welche Menschen begegnen mir. Ja, auch welche, wenn ich jetzt Single bin, und welche Männer ziehe ich denn jetzt an oder Frauen. Ja, das ist so eine schöne Überprüfung und Bestätigung, von deinem Weg und von deiner Entwicklung, weil du
Ja.
würdest nicht mehr dieselben Menschen anziehen, wenn du dich nicht weiterentwickelt hättest.
Nee, du
Genau.
lernst immer, immer, wenn du die gleichen Menschen anziehst, schau einfach mal, ne?
Ja,
Was würdest
ja.
du denn den Menschen raten, die immer wieder die gleichen Partner anziehen? Aber auch
Ja.
Freundschaften, ne? Das findet sich ja auch in
Ja.
Freundschaften
Ja.
wieder. Also,
Ja, voll. Ja. Oder
oder
Arbeitskollegen. Gibt's
Arbeitskollegen oder
auch.
Chefs, ne? Chefs
Ja.
sind ja auch sehr
Chefs sind
prädestiniert.
auch. Ja, voll.
Genau. Aber was würdest du denn solchen Menschen raten, worauf sie gucken müssen, um ihre Muster mal zu erkennen? Wie kann man das
Worauf
am
sie
besten
gucken müssen.
reflektieren? Wie kann man das am
Ja.
besten reflektieren? Weil das ist ja auch schwer.
Ja, auch schwer. Also, ich glaube, ich würde es empfehlen, also was ist so der gemeinsame Nenner von den Menschen, die dir begegnen? Ja, ist gemeinsame Nenner, zum Beispiel Partnerschaft oder sind es Arbeitskollegen? So, dann aufschreiben, was sind die Situationen, die mir da immer wieder begegnen? Also ist es immer mal wieder, dass ich runtergemacht werde oder dass ich was auch immer. Ja, kann ja auch verschiedene
Dass ich immer
Aspekte.
wieder Ängste vielleicht auch habe, ne?
Genau. Und wie ist mein Reaktionsmuster darauf? So, was passiert da in mir? Was sind meine Gedanken, die da immer wieder hochkommen? Oder was ist der erste Gedanke, wenn das passiert? Was sind die Ängste? Was ist dann mein Reaktivmuster? Also, wie gehe ich damit um? Ziehe ich mich zurück? Gehe ich in Gegenangriff? Stelle ich mich tot? Ne? So. Und dann wird mir, glaube ich, schon sehr viel bewusst, weil dadurch sehe ich auch, ach ja, warte mal, so dieses Rückzugsthema, das kenne ich ja aus dem und dem Bereich auch. Ja, also das kann man dann vielleicht noch dran anknüpfen, aus welchen Bereichen kennst du dieses Verhalten von dir selber? Und dann habe ich, glaube ich, auch ganz gut den Blick schon mal darauf, was bei mir da so läuft oder was da so der gemeinsame, immer wiederkehrende Nenner ist. Ja.
Ja, und was davon reinszeniere ich aus meiner Kindheit?
Ja.
Finde ich auch noch spannend, ne?
Ja, voll.
Also, was habe
Ja.
ich davon aus meiner Kindheit mitgebracht, was meine Eltern mir vielleicht vorgelebt
Ja,
haben
genau,
und
woher
was mache ich
kennst du?
genauso wieder?
Ja, genau, also woher kenne ich dieses Muster, was ich jetzt gerade reflektiert habe? Von wem oder was spiegelt, was davon habe ich schon mal früher erlebt? Ja, genau, ja, voll. Kann man so eine ganz schöne Reflexionsreihe machen. Ja.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Ja, Stefanie, wir kommen leider schon zum Ende. Ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen.
Es war super kurzweilig.
Ja,
Ja.
oder? Eine
Ja.
Stunde
Ja.
haben wir
Wahnsinn.
gesprochen. Aber das ist auch ein Thema, gell? Da kann man wirklich
Ja.
stundenlang
Ja.
drüber
Reden.
sprechen.
Ja.
Stefanie,
Absolut.
ich danke dir von ganzem Herzen. Ich glaube, dass du ganz, ganz vielen Hörern Mut gemacht hast
Danke.
heute.
Danke für die Möglichkeit und für das Gespräch, da ja, Bewusstsein in die Welt zu tragen und Impulse rauszugeben und ja, den Menschen einen Mehrwert zu bieten. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Und wenn du, lieber Hörer, noch mehr solcher interessanter Gäste in meinem Podcast hören möchtest, dann lass doch gerne ein Abo oder ein Like da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder zuhörst. Vielen, vielen Dank. Bis bald und bis zur nächsten Folge.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.